Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Körner samt Sofa. Liebe Carina, schön, dass du da bist.
Hallo Cosima, ich freue mich auch, bei dir zu sein.
Genau, ein herzliches Willkommen. Carina, unsere heutige Folge ist gleichzeitig auch das Finale unserer ersten Staffel. Mhm. Und mit diesem Finale gehen wir dann noch in die Sommerpause, bevor es dann danach in die zweite Staffel geht.
Jawohl.
Das Thema unserer heutigen Folge ist Hoffnung.
Ja.
Das ist ja ein ganz tolles Thema, wie ich finde. Mhm. Und Hoffnung ist ja auch eine ganz tolle Sache.
Ja, das stimmt.
Aus psychologischer Sicht, was ist denn Hoffnung?
Hoffnung ist ein gedankliches Konstrukt. Also es ist kein Gefühl, es ist etwas, was so gedanklich in unserem Kopf passiert. Und Hoffnung, also wenn man so die Anatomie der Hoffnung sich mal betrachtet, sie besteht aus dem Glauben, also ich glaube daran, dass ich einen Weg finden werde, um zu einem bestimmten Ziel oder Ergebnis zu kommen. Und es braucht dazu drei Dinge in diesem gedanklichen Konstrukt, in diesen, das ja sich dann übersetzt in so kognitive Prozesse, gedankliche Prozesse. Also ich brauche ein Ziel. Hoffnung braucht ein Ziel. Also da will ich hin. Als zweites braucht es die Fähigkeit und den Willen, in Pfaden zu denken. Also was muss ich als erstes tun und dann was muss als nächstes passieren, damit ich an dieses Ziel komme? Also es ist ein ganz spezieller, in Pfaden denkende kognitive Herangehensweise. Und das dritte, die dritte Komponente in diesen gedanklichen Prozessen ist unser Wirksamkeitsdenken. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich auch die richtige deutsche Übersetzung ist. Also im Englischen heißt das Agency Thinking. Also ich denke in Schritten, die ich absolvieren kann und von denen ich auch weiß, dass ich es kann. Und also Hoffnung ist etwas, was wir uns gedanklich erschaffen. Es ist ein Konstrukt.
Hört sich so einfach an, die Hoffnung, ist aber gar nicht so ganz einfach.
Ja, also das stimmt. Das ist auch, ich meine, wir haben so Menschen um uns herum, die sind wie so in einem Automatismus, was Hoffnung angeht. Das ist immer präsent und trägt sie in ganz vielen Dingen auch mit einer gewissen Leichtigkeit durch ihren Tag. Und ich glaube, es ist tatsächlich erst in der Abwesenheit von Hoffnung, dass wir da so angefangen haben, wirklich genau hinzugucken, was es denn eigentlich ist und was es braucht, damit wir Hoffnung haben können.
Mhm. Man könnte Hoffnung ja auch mit Optimismus irgendwie verwechseln, aber was ist denn der Unterschied von Hoffnung und Optimismus?
Ja, das, da gibt es ein großartiges Zitat, es von Richard Orr. Also auf Englisch, finde ich, ist es auch einfach, das bringt so gut rüber, aber ich übersetze es auch gleich. Also er sagt, Hope is a verb with its sleeves rolled up. Hopeful people are actively engaged in defying the odds or changing the odds. Optimism leans back, puts its feet up and wears a confident look. Also Hoffnung, das ist wie ein Tunwort, ein Verb, das die Ärmel hochgerollt hat. Und also hoffnungsvolle Menschen sind aktiv darin involviert, dass sie die Zufälle für sich spielen lassen oder dass sie die, dass sie das Glück in ihrem Sinne steuern. Und der Optimismus hingegen, der lehnt sich so zurück, legt die Füße hoch und guckt einfach mal so ganz selbstbewusst. Ich glaube, so im Kern ist der Unterschied, wenn wir optimistisch sind, dann haben wir den Glauben, dass es gut wird. Ja, es wird gut. Hoffnung ist der Glaube, dass es gut werden könnte. Und somit ist im Optimismus ist kein aktives Tun. Die Hoffnung braucht die Aktivität.
Das heißt, wir sind in der Hoffnung auch in Bewegung. Mit unserem Geist, mit unserem Tun, mit unserem, ja, diese Pfade eben zu begehen und zusammenzuführen,
die du erwähnt hast. Ganz unbedingt, ja.
Wenn wir von der Hoffnung sprechen, finde ich, müssen wir auch so ein bisschen mit dem Gegenspieler den mal ein bisschen betrachten, den Zynismus.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Das ist wie, auch das Wort Gegenspieler passt da ganz hervorragend, weil wenn Zynismus auf Hoffnung trifft, ist es immer, fühlt sich das immer an wie so ein Kriegsschauplatz. Und der Zynismus ist ja auch etwas, es scheint ja irgendwie immer leichter zu sein, mit unseren Worten etwas niederzureißen, etwas klein zu machen oder lächerlich zu machen, als unsere Worte dafür zu verwenden, etwas aufzubauen und größer zu machen und den Wert darstellen. Also auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten, was ich in meiner Praxis da auch so bemerke, vor allen Dingen auch in paartherapeutischen Sitzungen, ist der Zynismus ist eine äußerst zerstörerische Kraft. Und er hat so eine Tendenz, sich an sich selbst zu füttern. Also mit meinem Zynismus, den ich vielleicht erst mal so klein testweise mitspielen haben lassen, der hat eine Tendenz, sich ganz schnell und radikal zu vergrößern. Und das liegt auch daran, weil wir im Zynismus hat die Bedrohung und das Negative kriegt ja die Hauptrolle in meiner Betrachtung der Dinge. Und immer wenn ich der Bedrohung Raum gebe, ist unser Gehirn hellwach und sucht permanent nach Belegen dafür, die diesem Zustand der Bedrohung Recht geben. Und was wir auch wissen mittlerweile ist, wenn ich ganz viel auf diese negativen, bedrohlichen, schlechten Dinge gucke, bemerke ich sie auch viel mehr. Und dann wird die Welt plötzlich auch ganz bedrohlich und schlecht und negativ um mich herum. Also Zynismus füttert Zynismus. Und das Erfreuliche ist, Hoffnung füttert Hoffnung. Mhm. Die beiden sind wirkliche Gegenspieler, auch in ihren innenliegenden Mechanismen.
Manchmal ist es ja tatsächlich so, wenn man entweder zynische Menschen trifft, oder wenn einen selbst manchmal auch der Zynismus so ein bisschen packt, dass das eben so ist, dass das so klein anfängt und dass man dann aber auch feststellt oder aufpassen muss, dass das nicht, ich sag jetzt mal, zum Tagesgeschäft wird. Also so ein bisschen wie so ein Unkraut, das sprießt mal so ein bisschen. Ne? Und plötzlich ist irgendwie alles voller Unkraut und dann sieht man es auch nur noch und sieht gar nicht mehr so die Pflanzen, die es dann noch so hat. Ja. Und das ist einfach auch, es ist ja einfach auch ein Unwohlsein. Also Hoffnung zu haben, tut dir einfach gut. Und der Zynismus, der macht irgendwie so alles kaputt und der tut einem nicht gut.
Ja.
Kann man denn sagen, dass Hoffnung uns irgendwie auch in den Genen liegt? Oder ist es was, was wir lernen müssen, was wir erfahren müssen? Oder hat jeder Mensch, der auf die Welt kommt, eine Portion Hoffnung in sich?
Also, tolle Frage. Also wie wir dieses gedankliche Konstrukt aufbauen, das ist erlernbar und trainierbar. Also wir können Hoffnung uns aneignen. Also das weiß ich. Was unsere mit auf die Welt kommen Portion an Hoffnung angeht, da könnte ich jetzt wirklich echt nur spekulieren, ohne es mit Daten belegen zu können. Ich denke, das ist Teil unserer kognitiven Entwicklung. Unser Gehirn ist ja eine Mechanik oder es ist ja eine Maschine oder es ist ein Organ. Ah ja, Organ ist das richtige Wort. Die permanent damit beschäftigt ist, Vorhersagen zu treffen. Damit kommen wir auf die Welt. Also unser Gehirn will vorhersehen können und vorhersagen können, was als nächstes passiert. Macht ja auch überlebenstechnisch sehr viel Sinn. Und dass diese Vorhersagen ins Selbstwirksame, in das ein Weg finden und ein Glauben entwickeln, dass man diesen Weg finden kann, würde evolutionsbiologisch zu 100% Sinn machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht genau. Aus meiner Sicht, glaube ich, ist es tatsächlich so. Wir kommen mit der Fähigkeit, Hoffnung zu entwickeln und das zu trainieren auf die Welt. Mhm.
In deiner Praxis, du hast es auch angesprochen, in Bezug auf die Hoffnung, was begegnet dir denn da?
Also zwei ganz markante Dinge, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite, was Menschen tatsächlich oft auch bewegt, zu mir zu kommen oder sich Hilfe zu holen, ist das Gefühl, keine Hoffnung zu haben. Also dass sie diese Entwicklung oder diese Reise in sich erlebt haben, aus der Hoffnung wie herausgefallen zu sein in eine Hoffnungslosigkeit. Und die ist ja dann ganz dicht gefolgt von Verzweiflung. Und Verzweiflung ist so ein schmerzhafter Zustand, der eigentlich kaum auszuhalten ist. Und Menschen spüren das dann, dass sie so aus dieser Hoffnung heraus in die Hoffnungslosigkeit und bevor es in diese Verzweiflung übergeht, wo man dann auch nicht mehr handlungsfähig ist, da kommen die dann zu mir. Und also das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, die mir da in meiner Praxis mit dem Thema Hoffnung sehr eigentlich täglich begegnet, ist, dass es einer der Grundpfeiler ist, um überhaupt menschliches Gedeihen möglich zu machen. Also wir brauchen Hoffnung, fast so wie die Luft zum Atmen, um im therapeutischen Prozess oder überhaupt im täglichen Aufstehen und seinen Kaffee machen, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Also diese Hoffnung als den Grundpfeiler unseres menschlichen Gedeihens. Und das versuche ich, oder das ist Teil meiner Arbeit, das permanent immer etwas in allem, was wir besprechen, in allem, was wir erspüren und entwickeln miteinander, ist diese Hoffnung immer mit zu nähern. Und also von daher ist sie sehr präsent in meiner Praxis.
Hoffnung hilft uns ja auch, motiviert zu sein. Also guter Dinge zu sein. Ich glaube, das ist das, wie, also du sagtest auch, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir einen Kaffee machen, da haben wir schon Hoffnung. es ist halt oftmals einfach nur unterbewusst, aber es ist da. Und dadurch, dass wir, ich sagte eben, in Bewegung kommen, also wenn wir Hoffnung in uns haben, dann haben wir so ein, haben wir einen aufrechteren Gang und spüren uns viel mehr. Kann man Hoffnung auch trainieren, beziehungsweise du hast ja immer tolle Tools, die du so weitergibst. Wie kommt man gut in die Hoffnung?
Ja, also da habe ich auch tatsächlich so ein paar Tipps und Dinge dabei. Und bevor ich darauf eingehe, lass mich da mal diese Hoffnungsfrohheit noch mal kurz herbremsen. Ich glaube, ich würde ganz gerne noch mal kurz in diese Hoffnungslosigkeit gehen. Und warum, wird sich dann hoffentlich zeigen, während ich spreche. Wenn wir die Hoffnung verlieren, stoppt jeglicher Fortschritt. Und ich finde, es ist so unglaublich wichtig, weil wir die, wenn wir uns die Welt, wie sie sich im Moment so darstellt, genauer betrachten, kann einem ja schon manchmal die Hoffnung so etwas abhanden kommen. Und es ist aber, es ist ein kollektiver Auftrag. Es ist etwas, was unendlich wichtig ist für uns als Gesellschaft, ist, dass wir jeder für sich und wir uns miteinander maximal dabei helfen, Hoffnung zu behalten. Weil wenn die Hoffnung geht, stoppt jeglicher Fortschritt. Und also das ist schon mal einfach auch sehr wichtig. Und aus dem Verständnis heraus ist es, denke ich, auch im Rahmen unseres Staffelfinales ganz kostbar, dass wir den Menschen sehr viel Werkzeug mit auf den Weg geben, wie sie so ihre eigene Hoffnung schön hegen und pflegen können und vielleicht auch dem einen oder anderen helfen können dabei. Also Tipp Nummer eins, ist auch so ein, eine Therapeutin hat es mal gesagt, jetzt fände ich es immer ganz großartig, wenn ich den Namen im Kopf hätte. Habe ich aber leider nicht. Aber ihren Satz habe ich noch ganz deutlich vor Augen. Und zwar, sie hat gemeint, we live our life from our feet up. Also unser Leben gestalten wir und leben wir von unseren Füßen aufwärts. Und es ist, wie du auch schon gesagt hast, ja, also Hoffnung heißt in Bewegung kommen. Und also wenn wir unsere Bewegung, unsere Füße, unseren ersten Schritt, dann den zweiten Schritt und dann den dritten Schritt danach ausrichten, dass wir uns wohin bewegen, wo wir uns vorstellen, da wollen wir hinkommen, dann tritt dieses Hoffnung füttert Hoffnung mit ein. Und das ist so ein Beispiel, wenn ich anfangen will, mehr Sport zu machen, und es fällt mir aber echt schwer, wenn es mir gelingt, meine Sportsachen anzuziehen und bis zur Haustüre zu gehen, dann ist es schon mal, dann ist es schon mal living our life from our feet up, dann sind wir schon mal in Bewegung gekommen. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man dann wieder umdreht, weil am nächsten Tag geht man vielleicht schon durch die Haustür und am übernächsten Tag ist man noch ein Stückchen weiter. Es ist so in Bewegung kommen. Was auch Hoffnung unglaublich gut nährt, ist sich in der Natur aufhalten, aber ohne Kopfhörer und ohne irgendeinen Input. Also Podcast ausschalten, Musik ausschalten, keine Kopfhörer, die Klänge der Natur hören. Also wir wissen, dass zum Beispiel Vogelgesang in einer bestimmten Frequenz Baumrinde aufweiten lässt. Und Vogelstimmen in einer bestimmten Frequenz hat einen Einfluss auf unseren Herzrhythmus. Also wenn wir uns als Teil der Natur fühlen können, kommen wir immer mit Hoffnung zurück. Und dann habe ich noch zwei Dinge, die liegen mir da so auch ganz besonders am Herzen. Das eine nennt sich Social Savoring. Also Savoring ist ja das Genießen. Und das ist ein Begriff, der in der positiven Psychologie geprägt wurde. Und es ist ein ganz bewusstes Genießen im Zusammensein mit anderen Menschen. Also Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem gut tun. Das ist etwas, es lässt uns immer mit mehr Hoffnung von dannen ziehen, als wir vielleicht gespürt haben, als wir dahin gekommen sind. Social Savoring. Und der letzte Punkt, den ich da auch noch habe, ist auch etwas, das liebe ich absolut und ich freue mich jetzt auch so, dass wir in der Folge darüber sprechen können. Das hat mich schon seit Anbeginn der Staffel verfolgt. Und zwar dieses Konzept von Moral Beauty, also diese moralische Schönheit. Und das ist ein Begriff, das hat Aristoteles schon geprägt. Und es ist, also was da dahinter steckt, ist dieses ganz besondere und tiefe Gefühl, das wir bekommen, wenn wir Menschen dabei beobachten, wie sie anderen Menschen mit liebevoller Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnen. Also Moral Beauty ist, wenn ich dir dabei zusehe, wie du deiner etwas älteren Nachbarin ein paar frisch gepflückte Himbeeren rüberreichst oder wenn man jemanden dabei beobachtet, wie er hilft, jemand anderen ein paar schwere Kisten in seinen Kofferraum zu laden. Also diese Acts of Kindness, wenn wir die beobachten dürfen, das kann uns so blitzartig rühren und aus dieser Rührung heraus kommt so eine Explosion an Hoffnung in uns, dass die Menschheit gut ist, dass sie es verdient hat, dass sie auf einem Planeten lebt, den wir irgendwie retten können. Das macht Hoffnung.
Da müsste man ja jeden Tag eigentlich, also müssen ist das falsche Wort, aber es ist ja so einfach, so eine schöne, so eine hoffnungsvolle Tat jeden Tag zu tun. Es ist ja auch so leicht im Grunde genommen.
Ne? Ja. Schön ist es auch, wenn man das dann sieht, wie Kinder das machen. Also da kann ich immer sofort irgendwie in Tränen ausbrechen, so vor Rührung, wenn das so, wenn die diese random acts of kindness. Und das Tolle ist, wenn wir es sehen wollen, dann fällt uns das überall auf. Also dann ist es so, dann ist die Welt hier zum Platzen voll damit. Und wenn ich mich aber eher, wie vorhin angesprochen, dem Zynismus hingebe, dann sehe ich nichts davon. Ich übersehe das einfach. Und denkt mir, oh Gott, die Welt ist einfach so ein schrecklicher Ort. Vielleicht auch noch den Søren Kierkegaard hatte ich ja auch schon mal zitiert in einer unserer ersten Folgen. Er hatte da, das, was ich da mitgebracht hatte, war das so, die Quelle allen Unglücks ist der Vergleich. Ja. Und ist halt einfach ein kluger Mann. Der hat auch zu Hoffnung was gesagt, das ich ganz kostbar finde. Und zwar die Hoffnung ist die Leidenschaft für alles, was möglich ist. Und ich finde, also Leidenschaft ist ja auch so ein faszinierendes Konstrukt, das wir da so spüren und konstruieren. Aber er packt es so an die Hoffnung dran und eben für alles, was möglich ist. Und das, Kierkegaard.
Liebe Carina, wir würden zu unserem Ritual kommen, es sei denn, es gibt noch was, was du uns noch gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja. es sind eigentlich noch zwei Dinge. Eins im weniger Hoffnungsvollen und das andere im Hoffnungsvollen. Also das weniger Hoffnungsvolle ist so, die, wenn wir das so bei uns spüren, dass uns die Hoffnung etwas verlässt. Also es gibt so diesen Spruch, die sicherste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine gut geschlafene Nacht. Also das wirklich erstmal auch an etwas herangehen, was vielleicht relativ leicht lösbar ist, eine gute Nachtschlaf. Das hilft auch, diese Hoffnungslosigkeit, die uns da so übermannt oder so von hinten anhüpft, wieder in vielleicht kontrolliert zu bekommen. Und was da gleichzeitig mit einhergeht und sehr hilfreich ist, ist dieses Konzept Name it to tame it. Also benenne es, um es eingefangen zu bekommen. Also wenn ich das spüre, dass mir da die Hoffnung jetzt irgendwie etwas abhanden kommt oder dass sich da so eine Hoffnungslosigkeit einherstellt, wenn ich es laut ausspreche, wenn ich darüber spreche, was es denn jetzt genau ist, dann habe ich die allergrößte Möglichkeit, es direkt, also to tame, ist ja zu zähmen, dass ich es wieder kleiner bekomme, diese Hoffnungslosigkeit, und dass es wieder Platz machen kann für Hoffnung. Also das war mal das eine. Name it to tame it. Und dann das andere, das zweite, was Hoffnung angeht. Manchmal sprechen wir so von Hoffnung, als wäre das etwas, was so ganz so zart ist und fragil und so, als ob das, als ob man darüber in Flüstertönen sprechen muss und als ob es so aus Spinnwebenfaden gewoben ist und aber weit gefehlt. Also Hoffnung hat eigentlich Schmutz im Gesicht und wahrscheinlich auch Blut an den Knöcheln. Das hat so die Abriebspuren von Kopfsteinpflaster im Haar. Und Hoffnung spuckt auch mal einen Zahn aus, während sie aufsteht, um in die nächste Runde zu steigen. So, glaube ich, darf man seine Hoffnung sehen.
Liebe Carina, an dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank für diese ganz neuen Perspektiven, wie ich finde. Dann kommen wir zu unserem Ritual.
Jawohl.
Ich bin gespannt, wie wir da den Bogen zur Hoffnung schlagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ne? Ja. Ja, vorher spuckt sie noch einen Zahn aus.
Genau. Ich schlage unseren Brockhaus auf. Also ich muss das Wort nehmen. Die Menopause.
Oh, Cosima. Oh, Gott sei Dank. Wie kostbar. Also die Menopause ist... ich bin da so unendlich dankbar, dass die in den letzten Jahren so aus dieser verschwiegenen, tabuisierten Ecke herausspaziert ist. Und zwar mit dem Kopf hoch, Brust raus, die Krone gerichtet. Menopause ist, es ist uns so signalisiert worden, also ich weiß so als junge Frau oder auch in meinen mittleren Jahren, so als, also ich war ja dann irgendwie davon überzeugt, ich kriege das einfach mal nicht. weil das scheint kein guter Prozess zu sein. Und dann, wie es so oft ist, wenn man dann die Augen aufmacht und sich genauer betrachtet und da diesen wunderbaren Frauen zuhört, die einem da auch Perspektiven aufzeigen können. Also da ist so Ärztinnen, Psychologinnen, also Autorinnen, da sind so viele Frauen, die das plötzlich als was ganz Hoffnungsvolles darstellen konnten. Es ist ein Akt der Befreiung. Unser Körper schaltet ein paar Hormone runter, fährt vielleicht den ein oder anderen Botenstoff nach oben und plötzlich müssen wir uns gar nicht mehr so anstrengen. Wir können viel mehr wir selbst sein und frei sein. Und also wenn das nicht Hoffnung macht, dann weiß ich nicht, was noch. Die Menopause.
Liebe Carina, vielen Dank für diese ganz wunderbare Erklärung der Hoffnung. Mhm. Und wie immer hat es große Freude gemacht. Wir gehen in die Sommerpause, das hatten wir am Anfang erwähnt. Das ist ja eigentlich ganz schön, weil danach keimt die Hoffnung, dass wir mit genau der gleichen Freude weitermachen. Mhm. Und an dieser Stelle einfach, ja, danke für diese tollen Folgen mit dir.
Mhm. Was war denn deine Lieblingsfolge? Hast du eine?
Das sind ganz viele. Immer wenn wir dann so eine Folge veröffentlichen, denke ich, die ist super geworden, diese Folge. Ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge. Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Mhm. Glück als erste Folge,
ja, ja,
finde ich, hat schon ganz arg viel Schönes. Mhm. Es ist zum einen der Beginn unserer Podcast-Geschichte. Ja. Und Glück ist so in allem drin und es hat alles geöffnet, finde ich, und war immer überall mit dabei.
Ja.
Und das hat es einfach total schön gemacht. Insofern fand ich natürlich diese erste Folge ganz wunderbar. Mhm. Ein Superstar gehört sicher mit dazu. ja, ich fand auch
tolle jetzt Folge.
Gerade diese Intimfolge, die wir hatten, wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass wir das machen und dann kam immer eine andere Folge dazwischen, weil wir so viele, viele tolle Folgen im Kopf haben und insofern, es war irgendwie so alles und es ist immer wieder neu, es ist immer wieder anders, es ist immer wieder gleich und das ja, es ist einfach ein großes Geschenk, das mit dir machen zu dürfen und genau. Ja. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön.
Oh, das mag ich ja gleich dir wieder auch zurückgeben, dieses Dankeschön. Es ist schon ein Riesengeschenk, das mit dir zu machen. Also für mich war so Vorwärts, die mochte ich schon auch total gern, dieses, weil es auch so im darüber sprechen mich so einiges dann auch selbst irgendwie überrascht hat, ja, was da so rauskommt dabei. Und oder auch so diese Botschaft, dass man so in allem, was man so erlebt hat, so in diesem Zurückblicken, dass wir da wie Phönix aus der Asche steigen können. Dieses Zitat von Simone Biles, "And still I rise is perfect." Das ich fand, also da hatte ich dann auch einen dieser Momente, wo mich unsere Arbeit auf so eine ganz besondere Art berührt hat. Und das Schöne ist dann, dass so Momente immer wieder gekommen sind. Und ja, so unsere Entwicklung in dem, worüber wir sprechen, ist, ich lerne da immer ganz viel auch für mich selbst und es ist ja Dinge, die man im Kopf hat, das ist ja so das eine, aber wie man es dann so erklärt oder darüber spricht, dass es greifbar wird und bildhaft und einen auch mal unter die Haut gehen darf, das ist schon was sehr Schönes.
Und deswegen ist auch dieses Geschenk, was ich gerade gesagt habe, ein tatsächliches Geschenk, weil du bist ja diejenige, die uns diese Perspektiven eröffnet und die Möglichkeit gibt, da mal einfach mal ums Eck zu gucken und zu sehen, manches ist ganz leicht
ja,
von dem wir glauben, dass es gar nicht geht. Und das, glaube ich, ist sehr besonders. Das ist auch sehr besonders, wie du das machst. Das sage ich nicht, weil wir beide hier sitzen. Und ja, wer mich vielleicht kennt, weiß, dass das ganz ehrlich gemeint ist.
Mhm. Und du säuselst nicht so.
Genau. Der drumherum Reder, genau. Also und von daher, ja, kann ich einfach nur sagen, das macht auch ganz viel mit einem.
Ja.
An dieser Stelle allen eine schöne Sommerpause. Mhm. Wir kommen wieder und habt einfach eine gute Zeit. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Reinhören in Körner samt Sofa, fürs Lauschen unseres Podcasts, fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, was ihr noch hören wollt, welche Folgen euch interessieren. Und bis ganz bald.
Bis ganz bald.